Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Katechismus. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind, um den Glauben besser kennenzulernen. Wenn Sie im Katechismus heute mitlesen möchten, wir sind in dem Teil Leben in Christus und zwar bei der Nummer 1852. Bei der Geburt oder vor der Geburt Jesu heißt es, du sollst ihm den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Um überhaupt zu wissen, von was wir erlöst worden sind und was dieser Liebe entgegensteht, wollen wir heute einen Blick auf die Sünde werfen. Wir fangen an heute mit den Verschiedenheiten der Sünden, der Arten der Sünden. Und dazu hilft uns Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Danke, dass Sie uns helfen, die Sünde besser zu erkennen, dass wir auch von ihr immer mehr loskommen. Wir haben in der letzten Sendung schon über die Sünde gesprochen. Für alle, die es verpasst haben, was ist überhaupt Sünde?
Wenn man es mit einem Wort sagen will, dann ist Sünde immer eine Lieblosigkeit, eine Form von Egoismus. Interessant ist, dass der Katechismus auch sagt, es ist im Grunde genommen, wenn man es richtig bedenkt, eben auch gegen die Vernunft und gegen die Wahrheit, gegen das richtige Wissen. Aber der tiefste Wesenskern scheint mir eben der Aspekt der Lieblosigkeit zu sein, eine Lieblosigkeit Gott oder dem Menschen gegenüber.
Oder sich selbst.
Sich selbst gegenüber, man ist ja auch ein Mensch.
Ja, dann werfen wir heute einen Blick auf die Sünde, auf das, wovon Christus uns erlöst hat, aber wovon wir auch noch nicht frei sind. Wir beginnen mit dem Abschnitt 1852, für alle, die mitlesen möchten. 1852. Und Sie, liebe Zuhörer, können sich natürlich auch mit Ihren Fragen nachher mit einbringen. Dazu brauchen Sie dann die 0700 80 85 80 85. Später gebe ich dann noch einmal die Nummer durch. Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt. Die Sünden sind vielfältig. Die Schrift enthält mehrere Sündenregister. Der Galaterbrief setzt dabei der Frucht des Geistes die Werke des Fleisches entgegen. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe. Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben.
Ja, hier aus dem Galaterbrief ist eben ein solches Sündenregister als Beispiel jetzt abgedruckt und ausgesagt. Es gibt andere, ähnliche. Es sind alles relativ schwerwiegende, wichtige Dinge, die Paulus hier erwähnt, die auch in der damaligen Zeit wichtig waren offenbar für die Gemeinde der Galater. Der Katechismus ordnet dann später die einzelnen Sünden nach den Geboten, nach den 10 Geboten. Er nimmt sozusagen als Grundraster die 10 Gebote. Aber wir haben hier eben ein biblisches Beispiel für so ein Register. Gehen wir vielleicht einmal weiter.
Wie alle menschlichen Handlungen kann man die Sünden nach ihrem Gegenstand unterscheiden oder nach den Tugenden, zu denen sie durch Übertreibung oder Mangel im Gegensatz stehen oder nach den Geboten, denen sie widersprechen. Man kann sie auch in Sünden gegen Gott, gegen den Nächsten und gegen sich selbst einteilen, in geistige und in fleischliche Sünden oder auch in Sünden, die man in Gedanken, Worten und Werken oder durch Unterlassung begeht. Wie der Herr lehrt, liegt die Wurzel der Sünde im Herzen des Menschen, in seinem freien Willen. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdung. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Im Herzen wohnt auch die Liebe, die Ursprung der guten und reinen Werke ist. Diese wird durch die Sünde verwundet.
Also eben wie ich sagte, die Sünde ist vor allem eine Verwundung der Liebe. In dem Zitat aus Matthäus orientiert sich Jesus selber an den 10 Geboten. Im Wesentlichen, also das 5. Gebot, Mord, 6. Gebot, Ehebruch, Unzucht, 7. Gebot, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen, das 8. Gebot. Aber eben der Katechismus erwähnt zu Recht, dass andere Einteilungen gebräuchlich sind, zum Beispiel in der Vorbereitung der Erstbeichte von Kindern wählt man meistens, jedenfalls bei uns in der Schweiz, diese Einteilung Verstöße gegen Gott, gegen den Mitmenschen, gegen sich selbst. Es gibt dann noch eine andere, die ist hier nicht erwähnt, die Fragestellung Sünden im Raum der Kirche, Sünden im Raum zu Hause, Sünden im Raum der Schule, Sünden in der Freizeit. Also es gibt eben unterschiedliche Einteilungen der Sünden, aber immer geht es um Formen des Egoismus, um Lieblosigkeiten, um Verstöße, letztlich eben doch gegen die Weisungen, die Gott uns gegeben hat. Dann gehen wir vielleicht weiter.
Die Schwere der Sünde, Todsünde und lästliche Sünde, das ist das 4. Kapitel jetzt bei der Nummer 1854. Die Sünden sind nach ihrer Schwere zu beurteilen. Die schon in der Schrift erkennbare Unterscheidung zwischen Todsünde und lästlicher Sünde wurde von der Überlieferung der Kirche übernommen. Die Erfahrung der Menschen bestätigt sie.
Ja, also es wird dann im Folgenden noch genau erklärt, aber dass eben nicht alle Sünden oder Lieblosigkeiten gleich schwerwiegend sind, objektiv gleich schwer sind, das leuchtet eigentlich unmittelbar ein. Also es ist bestimmt ein Unterschied, ob ich eben Süßigkeiten nasche oder ob ich ein Auto stehle. Da sieht man schon, das kann nicht das gleiche Gewicht haben. Aber das wird jetzt im Folgenden eben erklärt.
Die Todsünde zerstört die Liebe im Herzen des Menschen durch einen schweren Verstoß gegen das Gesetz Gottes. In ihr wendet sich der Mensch von Gott, seinem letzten Ziel und seiner Seligkeit ab und zieht ihm ein minderes Gut vor.
Also man kann sagen, die Todsünde zerstört das Leben der Gnade in der Seele des Menschen. Es ist etwas ganz, ganz Schwerwiegendes, ganz Schweres. Es hat einmal jemand gesagt, die Todsünde ist eine Sünde. Wenn einem bewusst wird, was man da getan hat, möchte man gar nicht mehr weiterleben. Man schämt sich fast zu Tode, so könnte man das vielleicht umschreiben. Jedenfalls, es ist ein totaler Bruch in der Freundschaft zwischen Gott und dem Menschen.
Die lästliche Sünde lässt die Liebe bestehen, verstößt aber gegen sie und verletzt sie.
Also hier bleibt man in der Liebe zu Gott. Die Verbindung mit Gott ist nicht ganz abgebrochen, aber eben es ist eine Belastung, im Freundschaftsverhältnis zu Gott. Es ist eine Verletzung dieser Liebe zu Gott. Das ist die lästliche Sünde. So, wir wissen ja auch aus Erfahrung, also es gibt Dinge, die eine Freundschaft zwischen Menschen wirklich zerstört, und es gibt andere Dinge, die sind nicht so schwerwiegend. Sie zerstören die Freundschaft nicht, aber sie belasten sie mehr oder weniger ernsthaft. Und so ähnlich ist es auch in der Beziehung zu Gott.
Da die Todsünde in uns das Lebensprinzip die Liebe angreift, erfordert sie einen neuen Einsatz der Barmherzigkeit Gottes und eine Bekehrung des Herzens, die normalerweise im Rahmen des Sakraments der Versöhnung erfolgt. Es folgt ein Zitat von Thomas von Aquin. Wenn der Wille sich zu etwas entschließt, was der Liebe, durch die der Mensch auf das letzte Ziel hingeordnet wird, in sich widerspricht, ist diese Sünde von ihrem Objekt her tödlich. Verstoße sie nun, wie die Gotteslästerung, der Meineid und Ähnliches gegen die Liebe zu Gott oder wie Mord, Ehebruch und Ähnliches gegen die Liebe zum Nächsten. Wenn hingegen der Wille des Sünders sich zu etwas entschließt, was in sich eine gewisse Unordnung enthält, aber nicht gegen die Liebe zu Gott und dem Nächsten gerichtet ist, wie zum Beispiel ein müßiges Wort, übermäßiges Lachen und anderes, so sind das lässliche Sünden.
Jawohl, also in der Sprache des Thomas von Aquin, das hört sich etwas umständlich vielleicht an für unsere heutigen Ohren, aber es gibt eben Dinge, die sind per se in sich im völligen Widerspruch zum Gesetz Gottes, zu dem, was Gott von uns erwartet, und verletzen dieses Prinzip der Liebe ganz grundlegend. Das wäre die Todsünde. Und Thomas bringt dann auch schon Beispiele. Und wenn es eben Lieblosigkeiten sind, die nicht direkt gegen die Liebe zu Gott gerichtet sind, das wären lässliche Sünden. Am Anfang der Nummer 1856 wird dann auch klar gesagt, dass eben der Ort, eine Todsünde zu bereuen und sich die Vergebung zu empfangen, normalerweise das Sakrament der Beichte ist. Dann können wir vielleicht weitergehen.
Damit eine Tat eine Todsünde ist, müssen gleichzeitig drei Bedingungen erfüllt sein. Eine Todsünde ist jene Sünde, die eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand hat und die dazu mit vollem Bewusstsein und bedachter Zustimmung begangen wird.
Jawohl, also diese drei Bedingungen, die gleichzeitig alle miteinander gegeben sein müssen, damit man sich selber als Mensch so eine Todsünde zuzieht, eine Todsünde begeht. Früher hat man sich das eingeprägt mit den berühmten drei Ws, dreimal der Buchstabe W, eine wichtige Sache. Das wäre eben die schwerwiegende Materie. Dann bei vollem Bewusstsein, das wäre das Wissen. Und mit bedachter Zustimmung, das wäre der freie Wille. Also wichtige Sache, Wissen und Willen. Das sind diese drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und die werden jetzt in den folgenden drei Ziffern noch einmal erläutert.
Was eine schwerwiegende Materie ist, wird durch die 10 Gebote erläutert, entsprechend der Antwort Jesu an den reichen Jüngling. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es im Markus-Evangelium heißt. Sünden können mehr oder weniger schwer sein. Ein Mord wiegt schwerer als ein Diebstahl. Auch die Eigenschaft der Personen, gegen die man sich verfehlt, ist zu berücksichtigen. Eine Gewalttat gegen die Eltern wiegt schwerer als die gegen einen Fremden.
Ja, also hier wird über die wichtige Sache nachgedacht, die schwerwiegende Materie. Und wie schon die letzten Male angedeutet, diese Dinge werden dann alle, die hier erwähnt sind, werden dann alle im Einzelnen behandelt, wenn es dann um die 10 Gebote im Einzelnen geht. Also hier geht es nur darum zu spüren, es gibt wirklich Dinge, die sind von dem her, von der Materie her, von dem her, was man tut, sind die eben schwer, in sich schwerwiegend, könnte man sagen. Es sind immer schwerwiegend, also ein Ehebruch ist immer schwerwiegend, ein Mord ist immer schwerwiegend, eine Verleumdung ist immer, also ein falsches Zeugnis vor Gericht ist immer schwerwiegend. Aber eben, dann sagt der Katechismus auch, selbst unter den schwerwiegenden Dingen, unter den Todsünden gibt es noch auch wieder Unterschiede. Dass eben ein Mord schwerwiegender ist als ein Diebstahl zum Beispiel. Und jetzt kommt weiter, was nötig ist, neben der schwerwiegenden Materie, damit eine Todsünde eine Todsünde ist.
Eine Todsünde erfordert volle Erkenntnis und volle Zustimmung. Sie setzt das Wissen um die Sündhaftigkeit einer Handlung, ihren Gegensatz zum Gesetz Gottes voraus. Die Todsünde schließt auch eine genügend überlegte Zustimmung ein, um persönliche Willensentscheidung zu sein. Selbstverschuldete Unwissenheit und Verhärtung des Herzens mindern die Freiwilligkeit der Sünde nicht, sondern steigern sie.
Also, weiter ist erforderlich, ich muss eine volle Erkenntnis, ich muss wirklich voll auch verstehen, wissen, hier geschieht, hier tue ich etwas, was nicht in Ordnung ist. Und es ist auch die volle Zustimmung vorausgesetzt. Das heißt, es muss eine freie Entscheidung sein. Mein freier Wille muss im Spiel sein, damit eine Todsünde ist. Es wird dann wieder ein wenig eingeschränkt. Also, es gibt eine selbstverschuldete Unwissenheit und eine Verhärtung des Herzens, die dann eben diese Schuld nicht mindern, sondern sogar vergrößern, weil es ja selbst verschuldet ist. Nur muss man dann wieder genau schauen, wann ist eine Unwissenheit selbst verschuldet. Das ist auch nicht immer ganz einfach zu entscheiden. Jetzt wird das, die unverschuldete Unkenntnis, wird noch ein bisschen erklärt in der nächsten Nummer.
Unverschuldete Unkenntnis kann die Verantwortung für ein schweres Vergehen vermindern, wenn nicht sogar aufheben. Aber von niemandem wird angenommen, dass er die sittlichen Grundsätze nicht kennt, die in das Gewissen jedes Menschen eingeschrieben sind. Auch Triebimpulse, Leidenschaften sowie von außen ausgeübter Druck oder krankhafte Störungen können die Freiheit und die Willentlichkeit eines Vergehens vermindern. Die Sünde aus Bosheit, aus überlegter Entscheidung für das Böse, wiegt am schwersten.
Um beim Letzten zu beginnen, was ist dann weniger schwerwiegend als die Sünde aus Bosheit? Es wäre die Sünde aus Schwäche. Also es kann eben sein, dass es ein Unterschied, ob ich aus Bosheit, also um wirklich schaden zu wollen, um verletzen zu wollen, sündige, oder ob ich zwar irgendwie weiß, was richtig wäre, aber ich bin zu schwach, um dem Impuls zur Sünde zu widerstehen. Und dann wird eben auch klar gesagt, es gibt auch eine unverschuldete Unkenntnis, die Verantwortung dann vermindert für ein schweres Vergehen, vielleicht sogar aufhebt. Es gibt halt eben Umstände, auch krankhafte Veränderungen in der Persönlichkeit, krankhafte Störungen oder einen äußeren Druck. Um wieder das Beispiel der Abtreibung zu nehmen, wenn also zwar irgendwo im Gewissen eine junge Frau irgendwie spürt, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da ins Auge fasst, obwohl sie dieses Kind irgendwie ablehnt und doch irgendwie spürt. Und nun ist die ganze Umgebung da, die Druck ausübt, der Freund oder die Familie oder sie auch noch sozusagen ihr das eingeredet wird von medizinischem Personal, das sei doch gar nichts Besonderes, würden andere auch tun. Da kann dann die Erkenntnis darunter Schaden nehmen und auch die Freiwilligkeit, wenn Druck ausgeübt wird, wird darunter leiden. Und das vermindert dann, objektiv bleibt es dann zwar eine schwere Sünde, aber für die Person selber, die diese Tat begeht oder zustimmt, mindert das dann die Schuldhaftigkeit. Gehen wir vielleicht noch weiter.
Die Todsünde ist wie auch die Liebe eine radikale Möglichkeit, die der Mensch in Freiheit wählen kann. Sie zieht den Verlust der göttlichen Tugend der Liebe und der heiligmachenden Gnade, das heißt des Standes der Gnade, nach sich. Wenn sie nicht durch Reue und göttliche Vergebung wieder gut gemacht wird, verursacht sie den Ausschluss aus dem Reiche Christi und den ewigen Tod in der Hölle. Das in der Macht unseres Willens steht, endgültige und unwiderrufliche Entscheidungen zu treffen. Doch wenn wir auch beurteilen können, dass eine Handlung in sich ein schweres Vergehen darstellt, müssen wir das Urteil über die Menschen der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes überlassen.
Hier spüren wir die ganze Spannung in diesem Text. Also einerseits ist davon auszugehen, dass der Mensch eben grundsätzlich einen freien Willen hat, dass er auch Handlungen setzen kann, wählen kann in Freiheit, dass er eben auch sich falsch entscheiden kann, gegen Gott, gegen Gottes Willen, gegen die Liebe entscheiden kann und dass Gott dann diesen Entscheid respektiert. Und andererseits wird dann am Schluss doch wieder gesagt, also letztlich können wir nicht in einen anderen Menschen hineinschauen. Das Urteil über die Menschen müssen wir der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes überlassen. Wir können nicht sozusagen uns anmaßen, zu entscheiden, dieser Mensch handelt sich jetzt die Hölle ein, wenn er das tut. Wir können wohl sagen, diese Handlung, wenn du die setzt, das ist objektiv ein schwerwiegender Verstoß gegen den Willen Gottes. Das können wir sagen. Und wenn du das ganz freiwillig tust und mit vollem Wissen und Willen, dann gefährdest du wirklich dein Seelenheil. Also als radikale Möglichkeit ist die Todsünde eben Menschen möglich.
Sie hören die Sendung Katechismus. Heute geht es dabei um die Sünde. Bei uns zu Gast ist Domherr Christoph Cassetti aus Chur in der Schweiz. Wir sind jetzt beim Abschnitt 1862. Da geht es dann um die lästliche Sünde. Was das genau ist, erfahren Sie in diesem Abschnitt. Eine lästliche Sünde begeht, wer in einer nicht schwerwiegenden Materie eine Vorschrift des Sittengesetzes verletzt, oder das Sittengesetz zwar in einer schwerwiegenden Materie, aber ohne volle Kenntnis oder volle Zustimmung übertritt.
Jawohl, also es geht lästliche Sünde zunächst einmal eben eine nicht so schwerwiegende Materie. Das heißt, nur leicht eine Vorschrift des Sittengesetzes oder der Gebote verletzt. Oder aber, wie wir vorhin gesehen haben, zwar eine schwerwiegende Materie, also etwas ganz Schwerwiegendes tut, aber es fehlen eben die volle Kenntnis oder die volle Zustimmung, die volle Freiheit. Die Tat ist dann zwar objektiv schwerwiegend, aber die Person selber, wegen diesem mangelnden Wissen und Willen, begeht dann nicht eine Todsünde, sondern eben eine lästliche Sünde.
Die lästliche Sünde schwächt die göttliche Tugend der Liebe. In ihr verrät sich eine ungeordnete Neigung zu geschaffenen Gütern. Sie verhindert, dass die Seele in der Übung der Tugenden und im Tun des sittlich Guten Fortschritte macht. Sie zieht zeitliche Strafen nach sich. Falls die lästliche Sünde mit Bedacht geschieht und nicht bereut wird, macht sie uns allmählich bereit, Todsünden zu begehen. Die lästliche Sünde macht uns jedoch nicht zu Gegnern des Willens Gottes und seiner Freundschaft. Sie bricht den Bund mit Gott nicht. Sie lässt sich mit der Gnade Gottes menschlich wieder gut machen. Sie entzieht nicht die heiligmachende, vergöttlichende Gnade, die Liebe und so auch nicht die ewige Seligkeit. Es folgt ein Zitat von heiligen Augustinus. Solange der Mensch im Fleisch wandelt, kann er wenigstens nicht ohne leichte Sünden sein. Halte aber diese Sünden, die wir als leicht bezeichnen, nicht für harmlos. Falls du sie für harmlos ansiehst, wenn du sie wägst, zittere, wenn du sie zählst. Viele kleine Dinge bilden eine große Masse. Viele Tropfen füllen einen Fluss. Viele Körner bilden einen Haufen. Welche Hoffnung haben wir also? Zuerst das Bekenntnis.
Ein sehr schöner und anschaulicher Text des heiligen Augustinus, der uns davor warnt, eben leichte Sünden auf die leichte Schulter zu nehmen, weil eben viele Kleinigkeiten dann doch mit der Zeit das Gewissen abstumpfen und uns bereiter machen, auch schwerere und immer schwerere Sünden zu begehen. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass ein gläubiger, praktizierender Christ eben nicht ständig in Todsünden fällt. Denn irgendwo wirkt sich ja auch die Gnade im Leben des Menschen aus. Und trotzdem sind eben lästliche Sünden ernst zu nehmen, weil sie uns schwächen und weil sie dann halt doch eine Unordnung in unser Leben hineinbringen, die dann mit der Zeit dann doch schwerwiegender werden kann und uns bremst auf dem richtigen Weg. Man könnte auch so sagen, wenn man ein anderes Bild nimmt, bei der lästlichen Sünde weiche ich vom richtigen Weg ab, ich mache einen Umweg, aber ich verliere das Ziel doch nicht aus den Augen. Ich gehe noch irgendwie im Allgemeinen in die richtige Richtung, aber halt mit einem Umweg oder Abweg. Und bei der Todsünde, wenn ich dieses Bild vom Weg wähle, dann wäre das nun wirklich dass ich die Richtung völlig ändere und mich entferne vom letzten Ziel, das Gott selber ist.
Gut. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Aus dem Markus-Evangelium ein Zitat. Die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Wer sich aber absichtlich weigert, durch Reue das Erbarmen Gottes anzunehmen, weiß die Vergebung seiner Sünden und das vom Heiligen Geist angebotene Heil zurück. Eine solche Verhärtung kann zu Unbußfertigkeit bis zum Tod und zum ewigen Verderben führen.
Wir haben ja am letzten Montag schon auf die Frage einer Hörerin hin uns unterhalten über diese Sünde wider den Heiligen Geist. Oder eben, wie es hier heißt, wer aber den Heiligen Geist lästert, findet keine Vergebung. Gott kann dann nicht vergeben, wenn der Mensch sich völlig weigert, diese Vergebung anzunehmen. Also die Barmherzigkeit Gottes kann grenzenlos sein, aber wenn ich selber nicht diese Barmherzigkeit in Anspruch nehmen will, wenn ich nicht bereue, wenn ich nicht mich neu orientieren will, wenn ich überhaupt nicht glaube, dass Gott barmherzig ist, wenn ich sozusagen darin verzweifle, dass ich das ausschließe, dass Gott mir vergeben kann, dann kann Gott hier auch nichts machen und kann mir dann auch nicht helfen. Das wäre eben dann diese Lästerung des Heiligen Geistes oder die Sünde wider den Heiligen Geist.
Dann kommen wir zum Abschnitt die Ausbreitung der Sünde, Nummer 1865. Die Sünde schafft einen Hang zur Sünde. Wiederholung der gleichen bösen Taten erzeugt das Laster. Es kommt zu verkehrten Neigungen, die das Gewissen verdunkeln und das konkrete Urteil über Gut und Böse beeinträchtigen. Die Sünde neigt dazu, sich zu wiederholen und sich zu verstärken. Sie kann jedoch das sittliche Empfinden nicht völlig zerstören.
Wir erinnern uns noch an den Abschnitt über die Tugenden. Wiederholungen der gleichen guten Taten, daraus entstehen Tugenden. Wiederholung der gleichen bösen Taten, daraus entstehen Laster. Also hier ist daran erinnert und ich glaube, wenn wir ehrlich in unser Leben schauen, können wir das bestätigen, dass eben die Sünde von sich aus dazu neigt, wiederholt zu werden. Das Gewissen wird immer nachlässiger, immer lascher. Man bagatellisiert das dann und wir wissen, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern, auch in Dingen, die sittlich indifferent sind, also weder gut noch böse. Aber wenn es Gründe gibt, irgendeine Gewohnheit zu ändern, merken wir, dass es gar nicht so einfach ist, weil sich das so eingeschliffen hat in unser Handeln. Und weil das für alle Sünde gilt, nicht nur für die schweren, sondern auch für die lästlichen, ist es eben wichtig, den Anfängen zu wehren.
Gut. Die Laster lassen sich nach den Tugenden orten, deren Gegensatz sie sind, oder auch mit den Hauptsünden in Verbindung bringen, welche die christlichen Erfahrungen in Anlehnung an den heiligen Johannes Kassian und den heiligen Gregor den Großen unterschieden hat. Als Hauptsünden werden sie deshalb bezeichnet, weil sie weitere Sünden, weitere Laster erzeugen. Hauptsünden sind Stolz, Habsucht, Neid, Zorn, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Trägheit oder Überdruss.
Ja, das ist auch eine uralte Einteilung eben oder Liste von diesen Hauptsünden, weil die sind so schwerwiegend, weil sie eben Laster erzeugen und weil sie andere Sünden im Gefolge haben. Stolz, das ist die Sünde des Teufels, der nicht dienen wollte, der sein wollte wie Gott. Habsucht, die Sünde dessen, der immer mehr haben will. Neid, auch sehr verbreitet. Bei uns gibt es so Sprichwörter, die ältesten Bewohner in der Schweiz sind der Föhn und der Neid, weil das eben etwas ist, was so häufig vorkommt in den Dörfern oder aber es ist im Grunde genommen etwas Grundmenschliches, dann der Zorn, die Unkeuschheit, die Unmäßigkeit, Trägheit oder Überdruss. Da muss man vielleicht noch, da steht auch im Klammern der lateinische Ausdruck Akedia oder der griechische Ausdruck in der Umschreibung. Gemeint ist da nicht die Müdigkeit oder die Faulheit so im Alltag, sondern ein Überdruss an Glauben, ein Überdruss so an religiösen Dingen, das Aufhören, sich abzumühen, auch zu kämpfen, eine gewisse Resignation. Die Wüstenväter nennen das den Mittagsdämon. Es ist so die brütende Hitze in der Wüste, man hat keine Lust mehr auf irgendetwas. Also, und vor allen Dingen eben auch keine Freude, keine Lust mehr am Gebet und an Gott und an Aufmerksamkeit für den Nächsten. Das wäre dieser Überdruss.
Die katechetische Tradition erinnert auch daran, dass es himmelschreiende Sünden gibt. Zum Himmel schreien das Blut Abels, die Sünde der Sodomiten, die laute Klage des in Ägypten unterdrückten Volkes, die Klage der Fremden, der Witwen und Waisen und der den Arbeitern vorenthaltene Lohn.
Ja, das sind also eben überall, wird da auf Bibelstellen verwiesen, wo halt die Formulierung vorkommt, das ist eine himmelschreiende Sünde. Wir sehen, dass es da also immer um eine schwere Sünde geht, also das Blut Abel, das ist eben der Brudermord, die Sünde der Sodomiten, das ist die völlige geschlechtliche Unordnung, die laute Klage des in Ägypten unterdrückten Volkes, das ist wirklich die Unterjochung eines Volkes durch einen Tyrannen und dann das Ausnützen der Not von Fremden, von Witwen und Waisen oder aber eben, dass man jemanden arbeiten lässt und den Lohn vorenthält. Also da geht es auch um schwerwiegende Dinge, schwere Sünden, aber weil halt die Bibel den Ausdruck himmelschreiende Sünde verwendet für diese Dinge, sind ja auch so überliefert worden. Dann gehen wir noch weiter.
Die Sünde ist eine persönliche Handlung. Wir haben aber auch eine Verantwortung für die Sünden anderer Menschen, wenn wir daran mitwirken, indem wir uns direkt und willentlich daran beteiligen, indem wir sie befehlen, zu ihnen raten, sie loben oder gutheißen, indem wir sie decken oder nicht verhindern, obwohl wir dazu verpflichtet sind, und indem wir Übeltäter schützen.
Ja, das darf man wirklich nicht vergessen, dass auch das möglich ist, dass man eben mitwirkt in einer dieser Weisen, die hier erwähnt werden, an der Sünde von anderen Menschen, und dass man damit auch Schuld auf sich lädt, wenn man hier mitwirkt und mithilft. Nicht zu vernachlässigen eben in all diesen komplexen Situationen, in denen wir leben.
So macht die Sünde die Menschen zu Komplizen und lässt unter ihnen Gier, Gewalttat und Ungerechtigkeit herrschen. Die Sünden führen in der Gesellschaft zu Situationen und Institutionen, die zur Güte Gottes im Gegensatz stehen. Sündige Strukturen sind Ausdruck und Wirkung persönlicher Sünden. Sie verleiten ihre Opfer dazu, ebenfalls Böses zu begehen. In einem analogen Sinn stellen sie eine soziale Sünde dar.
Ja, das ist vielleicht noch wichtig, das vor Augen zu halten, weil man diese Ausdrücke hier und da hört, soziale Sünde oder sündige Struktur in der Gesellschaft. Im wörtlichen Sinne sind das natürlich nicht Sünden, weil Sünden begehen können immer nur einzelne Personen. Aber es können Verhältnisse herrschen, wo die sind so ungerecht, dass wie eine Art Druck ausgeübt wird oder der Einzelne dazu gedrängt wird, halt irgendwie da sich auch zu beteiligen und mitzumachen, weil alle es tun, weil man den Eindruck hat, sonst ist man immer benachteiligt, so beteiligt man sich dann eben an diesen Machenschaften, die aber im Grunde genommen immer irgendwie ein Unrecht sind. Aber es gibt auch sündige Strukturen, wo der Einzelne das vielleicht sogar spürt und merkt, aber man kann sich dagegen eigentlich als Einzelner kaum wehren. Also wenn über unsere Krankenkassenprämien Abtreibungen mitfinanziert werden und wir sind verpflichtet, Krankenkassen abzuschließen, wir können aus dem System gar nicht ohne weiteres aussteigen, weil das ein Zwangssystem ist, dann ist das eine soziale Sünde oder eine sündige Struktur, ohne dass wir unmittelbar Komplizen sind. Also da gibt es auch unterschiedliche Grade von Mitwirkung. Es ist ein Unterschied. Ich kenne eine Krankenschwester, die hat einen Spital verlassen, als sie merkte, hier in diesem Spital wird auch abgetrieben. Eine andere sagt sich, ja, ich bin auf die Stelle angewiesen, ich bin zwar nicht in dieser Abteilung, ich arbeite in diesem Spital, aber ich würde mich weigern, unmittelbar bei der Abtreibung zu assistieren und würde dort meine Schranke setzen. Also es ist noch schwierig, da im Einzelnen dann herauszufinden, was ist jetzt wirklich richtig und wo werde ich eben zum Komplizen und wo bin ich das noch nicht?
Wir beginnen mit Herrn Natterer aus Bleichach. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kohl. Grüß Gott, Herr Domherr.
Grüß Gott.
Ja, einmal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich hätte zwei Fragen. Einmal, wie beurteilen Sie den Kirchenaustritt, wo wir immer wieder erleben, dass die Leute halt aus der Kirche austreten? Dann die zweite Frage bei uns, ich weiß, wie es in der Schweiz ist, bei uns tut man so hinstellen, als ob das Schwulen und das Leptische, als ob das angeboren ist. Mir geht da irgendwie, sagt, da kann ich nicht mitfolgen, aber wie würden Sie tun, weil wir haben da auch schon bei uns in den Vorträgen versucht, das hinzubringen, das wird dann zum Teil abgeblockt, wenn wir sagen, das sind doch kranke Menschen auch und so weiter. Wie beurteilen Sie auch, wenn man so Leute begegnet und die sagen, oh, das ist angeboren, ich lebe als das, was ich, wie ich geboren bin.
Gut, danke.
Ich lege auf und damit andere auch kommen können.
Ja, und danke schön.
Radio an.
Ja, danke. Ja, Herr Domherr, zwei Fragen. Beginnen wir mit dem Kirchenaustritt.
Ja, das ist eine spannende Frage. Jetzt rein theologisch betrachtet kann man eigentlich aus der Kirche nicht austreten, weil man, wenn man getauft ist, gehört man zur Kirche als Getaufter dazu. Man kann höchstens aus der Taufe nichts mehr machen, man kann aufhören zu praktizieren, man kann sich anders entscheiden, aber einmal getauft, man bleibt getauft und man kann auch jederzeit umkehren und in dem Sinne sich wieder aktiv beteiligen und bereuen, dass man sich von der Kirche entfernt hat. Nun ist man als Christ verpflichtet, solidarisch zu sein mit der Kirche und auch die Kirche materiell zu unterstützen. Also sehr oft hängt ja die Frage nach dem Kirchenaustritt zusammen mit der Frage nach der Kirchensteuer, mit der Frage nach dem Geld. An und für sich in den allermeisten Ländern der Welt und in den meisten Epochen der Geschichte hat die Kirche sich finanziert durch Spenden. Also nicht durch Steuern, sondern durch Spenden. Das ist eigentlich das Normale. Nun haben wir in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich eine Form von Kirchensteuer. In jedem Land anders, aber doch irgendeine Art von Steuer oder obligatorischem Beitrag. Und nun gibt es hier unterschiedliche Auffassungen. In Deutschland sagen die Bischöfe, weil wir über die Kirchensteuer verfügen, betrachten wir den Kirchenaustritt sozusagen als eine Art Abfall vom Glauben. Und ich bin der Auffassung, dass man in jedem einzelnen Fall in einem persönlichen Gespräch prüfen sollte, worum es demjenigen, der austritt, eigentlich im Innersten geht. Geht es ihm wirklich darum, dass er sich innerlich in jeder Hinsicht lossagt von der Kirche? Also, dass er auch nicht mehr glaubt, was die Kirche glaubt, dass er in jeder Hinsicht die Kirche ablehnt, dann kann man es als einen Glaubensabfall oder als ein Schisma betrachten. Wenn jemand aber sagt, also ich praktiziere jetzt halt etwas weniger, ich bin da weniger engagiert, ich bin jetzt dabei, meine Familie aufzubauen und das ist teuer geworden und es langt einfach nicht mehr so recht. Oder Jugendliche, junge Erwachsene eben haben sich von der Kirche entfernt und treten aus der Kirche aus, um Steuer zu sparen, ist das in meinen Augen kein formeller Kirchenaustritt und ist anders zu beurteilen, als wenn jemand, sage ich jetzt einmal, übertritt zum Islam oder so etwas, nicht? Oder oder zu den Zeugen Jehovas geht oder so etwas macht. Also ich bin dagegen, dass man Kirchenaustritt einfach über einen Leisten schlägt und alle gleich irgendwie beurteilt. Ich meine, es lohnt sich genau hinzusehen, hinzuhören und auch Wege zu suchen, um den Menschen klarzumachen, also die Mitgliedschaft zur Kirche hängt nicht am Geld.
Und die zweite Frage, die ist wahrscheinlich schon schwieriger, weil es schon staatlich so quasi anerkannt ist. Homosexualität, ist das angeboren? Da könnte man wahrscheinlich eine ganze Sendung drüber machen.
Da könnte man wirklich eine Sendung drüber machen, sollte es vielleicht auch einmal. Da gibt es durchaus viel inzwischen kompetentes Wissen darüber. Aber man kann auf alle Fälle sagen, man hat kein Gen gefunden, was für die Homosexualität steht. Am meisten überzeugt mich die These, dass Homosexualität letztlich nicht ein sexuelles Problem ist, sondern es sind Menschen, denen es nicht gelungen ist, eine gute Identität als Mann oder Frau aufzubauen. Das hat mit Entwicklungen in der Kindheit zu tun, zum Teil auch später in der Pubertät. Und sie suchen eine wirklich männliche oder eine wirklich weibliche Identität auf dem falschen Weg, auf dem nicht zielführenden Weg von sexueller Aktivität. Es gibt heute gute therapeutische Ansätze, das zu verändern. Und man darf sich nicht irgendwie beeindrucken lassen, wenn es dann von der Lobby der Schwulen und Lesben heißt, wir lassen uns nicht umbeten, wir lassen uns nicht umtherapieren. Es gibt durchaus Menschen mit gleichgeschlechtlichen Tendenzen, die das konflikthaft erleben, die eine Veränderung möchten und denen kann geholfen werden, weil es inzwischen gute therapeutische Wege gibt, die Situation in dem Sinne positiv zu verändern, dass die Betroffenen das nicht mehr so konflikthaft erleben, dass sie aus einer Suchthaltung herauskommen, ja sogar, dass es möglich ist, nun diese Tendenzen völlig zu verändern, dass daraus glückliche Familienväter und Mütter werden können.
Ja, ein heißes Thema. Da wird
ja, das ist wahr.
Viel Diskussionsstoff immer geben.
Genau.
Einige Sendungen kann man bei uns bei Lebenshilfe auch bestellen zu diesem Thema. Wir haben noch einige Hörer in der Leitung, deswegen möchte ich das Thema jetzt damit einfach mal stehen lassen. Die nächste Hörerin möchte ihren Namen nicht nennen. Grüß Gott. Können Sie uns hören?
Ja.
Sie sind jetzt auf Sendung, ja.
Ja. Ich hätte gerade eine Frage, und zwar, weil Sie die lästlichen Sünden behandelt haben. Wenn ich jetzt zur Beichte war und dann nach 14 Tagen passiert mir etwas, was mir in ein paar Monaten nicht passiert, und ich würde gern zur Beichte gehen, aber rund um den Beichtstuhl sind so viele Gläubige, die alle immer da sind. Und da ist einfach mein Schamgefühl, dass ich da nicht reingehen kann, wenn die anderen das alles sehen, dass ich wieder in die Beichte gehen möchte. Ist das angebracht, wenn man sich dann bei dem Priester eine private Beichtgespräch holen würde oder bitten würde? Aber da habe ich auch Hemmungen, weil heute die Priester alle so überfordert sind von der Zeit her.
Dann ist bei Ihnen anscheinend noch richtig Andrang am Beichtstuhl.
Nee, so nicht, aber...
Also bei uns wären Sie wahrscheinlich ganz unbeobachtet.
Nee, das ist nicht gemeint.
Ja.
Also grundsätzlich kann man dazu sagen...
Ich habe Schwierigkeiten, weil so rauscht mein Telefon.
Also grundsätzlich kann man dazu sagen, dass lästliche Sünden nicht unbedingt gebeichtet werden müssen, aber dass sie gebeichtet werden dürfen.
Dürfen.
Und es macht auch Sinn, sie von Zeit zu Zeit zu beichten. Und wenn Sie Gründe haben, halt außerhalb der Zeit um eine Beichte zu bitten, dann würde ich sagen, das dürfen Sie auch tun. Also ich persönlich bin nicht der Meinung, wir Priester sollten die Prioritäten etwas anders setzen und nicht unbedingt bei den Beichtanfragen Zeit sparen wollen, sondern vielleicht bei Sitzungen.
Aha. Gut.
Okay, Dankeschön.
Dankeschön für Ihre Frage. Die haben sicher auch andere. Danke, alles Gute.
Danke.
Wir haben eine weitere Hörerin, die anonym bleiben möchte. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe erstmal ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Ist Wunderbares gesagt worden. Ich möchte nur mal darauf aufmerksam machen, dass eben viele auch nicht die Sünden benennen können, dass es schwierig ist, das eigene Handeln in kurze Worte zu fassen oder in eine Sünde zu fassen. Dass man warum man zum Beispiel in einer Konfliktsituation so oder so gehandelt hat und was man damit angerichtet hat. Es ist also sehr schwer, die Sünden also als Sünde auszuweisen, außer man erzählt die ganze Sache. Dann wollte ich noch mal fragen, wie man sich verhalten soll, wenn man eine Auflage bekommen hat, die man aus gesundheitlichen Gründen nicht halten kann.
Also als Buße meinen Sie?
Ja, als ja überhaupt als ja als Auflage in der Beichte.
Mhm.
Wenn, ist nicht bei einem, wo man immer bei beichtet, sondern wo man mal hin und wieder mal gebeichtet hat.
Ja, Herr Domherr?
Ja, also Sie haben recht. Es ist, manche Menschen tun sich schwer, auch Sünden wirklich zur Sprache zu bringen, zu formulieren. Und da sollte eigentlich ein Beichtgespräch helfen können. Man muss dann vielleicht halt doch einmal um ein Gespräch bitten und halt einmal die ganze Geschichte erzählen, dann kann einem der Beichtvater auch helfen, genauer zu erkennen, wo habe ich denn nun eigentlich unverantwortlich gehandelt und wo trifft mich keine Verantwortung. Also er kann die Dinge ein bisschen klären helfen, und das tut manchmal auch recht gut. Das war der erste Aspekt. Der zweite, jetzt habe ich im Moment...
Die Buße, die man aus gesundheitlichen Gründen vielleicht nicht...
Also es wäre natürlich ideal, wenn man in dem Moment, wo der Beichtvater einem die Auflage macht, ihn darauf aufmerksam macht, können Sie mir nicht etwas anderes geben? Das kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht. Also dann,
wenn er nicht drauf eingeht, ja, dann wenn ist, er nicht drauf eingeht.
Also wenn Sie es nicht können, dann sind Sie zu etwas, was man nicht kann, ist man nicht verpflichtet. Dann würde ich halt etwas tun, anstelle dessen etwas tun, was Sie können. Mhm. Also ja. Da muss man das halt erst, darf man das auch ersetzen durch etwas anderes, weil was Sie nicht können, können Sie nicht.
Ja.
Also ich frage jeweils, wenn ich so eine Auflage mache, frage ich in der Regel, wenn es etwas ist, wo ich das Bedenken habe, ob es der andere, frage ich, ist Ihnen das möglich? Und dann sagen die Leute meistens ja oder ja, da habe ich, das geht vielleicht nicht so gut und dann suchen wir etwas anderes.
Dankeschön.
Ja.
Bitteschön.
Danke ja. auch.
Gottes Segen.
Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Wiederhin. Ja, und wenn man erst später merkt, man sagt vielleicht am Anfang, ja, ja, das kriege ich schon hin und nachher stellt man fest, das hat doch nicht geklappt.
Dann würde ich es vielleicht bei der nächsten Beichte sagen, egal ob es der gleiche oder ein anderer Beichtvater ist, man im Allgemeinen sagen ja die Leute, die mir auferlegte Buße habe ich verrichtet oder habe ich nicht so richtig verrichtet, dann kann man zurückfragen, ja, warum nicht, oder dann kann man etwas anderes aufgeben. Der Sinn dieser Auflage ist ja, dem Menschen zu helfen bei diesem Prozess der Bekehrung, der ja nicht etwas Punktuelles ist, sondern etwas, das immer seine Zeit auch braucht.
Ja, gut, ich sehe, das Telefon klingelt immer noch, aber nächste Woche ist noch einmal Zeit dazu, zu diesem Thema Fragen zu stellen. Wir werden einen kurzen Rückblick auch noch auf dieses Thema halten, wenn wir die Kurztexte, die Zusammenfassung über dieses Kapitel dann lesen werden. Ihnen herzlichen Dank, Herr Domherr, dass Sie uns da geholfen haben, da weiter Klarheit auch drüber zu bekommen. Liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung auch bestellen beim CD-Dienst. Wenn Sie das noch einmal nachhören wollen, dann melden Sie sich dort einfach oder unter der 0700 75 25 75 20 oder Sie schreiben einfach an Radio Horeb CD-Dienst, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. Wem das jetzt so schnell ging mit den ganzen Nummern, falls Sie das Programmfaltblatt von uns haben, dort finden Sie auch alle Angaben auf der Rückseite. Herr Domherr, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
Ja, vielleicht noch die Anregung, wenn Sie die telefonischen Fragen noch speichern können oder annehmen können, und dann könnten wir allenfalls mit den Fragen beim nächsten Mal beginnen, die noch so pendent sind, wenn das wäre auch noch eine Idee, oder?
Das geht jetzt schlecht.
Technisch nicht.
Besser, wenn Sie sich einfach das nächste Mal melden wieder unter Anrufen.
Ja.
Einfach die Fragen am besten notieren, dass man es nicht vergisst.
Genau. Gut, dann gebe ich Ihnen gerne allen, die jetzt zuhören, den Segen in den Anliegen, die Sie haben, in den Nöten, in den Fragen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute.